unbarmherzigsten, gnadenlosen Personen, Personengruppe. Habt ihr Ideen? Bitte? Diktatoren, okay, ja, vielleicht eine andere Richtung. Pharisäer, interessant. Was war's? Terroristen, ja. Ich mache es ein bisschen sanfter. Meine Theorie ist, dass eigentlich Kinder die ehrlichsten, gnadenlosen, knallhartesten Personen sind, die wir kennen. Und zwar möchte ich das ein bisschen verdeutlichen mit zwei Geschichten, Zitaten, und zwar erstes Zitat: Wenn sich zwei Menschen sehr lieben, heiraten sie und bekommen Kinder. Danach werden sie ganz normal Eltern üben. Oder ein zweites Zitat: Mein Sohn war 4 Jahre alt und mitten in einer ausgeprägten Dino-Phase. Wir machten eine Pause auf einer Parkbank. Eine ältere Dame setzte sich dazu. Mein Sohn musterte sie genau von oben nach unten, zupfte an ihrem Ärmel und fragte: Stirbst du auch bald aus? Knallhart, gnadenlos, direkt, oder Kinder? Und ja, das sind Kinder. Die meinen es nicht böse, aber sie sind einfach manchmal knallhart und gnadenlos. Und dem Thema wollen wir uns halt auch zuwenden, ne? Dem Thema nicht gnadenlos, sondern Gnade. Und den meisten wird es wahrscheinlich ein Begriff sein, Thema Gnade, habt ihr schon oft gehört. Hintergrund von der Reformation, sola, nicht fide, das ist der Glaube, sola gratia. Allein durch die Gnade sind wir gerettet. Das ist das, was Martin Luther ganz stark geprägt hat. Und ja, es ist ein Begriff, der uns vertraut ist. Und meistens kennen wir den auch aus der Begnadigung heraus, oder? Ein Moment, wo ich Gnade erfahren darf, wo Gott meine Schuld vergibt und ich Gnade erfahren darf. Und es stimmt. Und zwar Epheser 2,8, noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Es ist eine Begnadigung, und ja, das ist was unglaublich Schönes. Und ich glaube, manchmal können wir Gnade gar nicht greifen, weil sie so groß, so umfassend ist. Und das, ja, macht es manchmal schwer, das Gnade zu begreifen. Aber ich glaube, Gnade ist auch viel, viel mehr als nur ein Moment der Begnadigung. Weil wir lesen auch in Johannes 1,16: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Es ist nicht einfach nur Gnade, sondern Gnade um Gnade. Also es ist ein Woche für Woche, Tag für Tag neu ist Gottes Gnade. Also es ist ein ständiges Leben unter der Gnade. Und wenn wir uns dem Wort Gnade zuwenden, dann steht da eins im Griechischen. Einen Moment. Und zwar steht da das Wort Charis. Das ist griechisch und bedeutet mehr oder weniger Gnade. Und wenn wir dieses Wort Gnade anschauen, da müssen wir uns aber auch anschauen, wie damals die Zeit war, weil sonst verstehen wir den Begriff vielleicht ein bisschen anders als damals. Und zwar, Jesus hat gelebt in der Zeit der Antike. Da lief es ein bisschen anders ab. Und zwar, heute sind wir in einem Sozialstaat, da stehen wir alle wahrscheinlich auf einer ähnlichen Stufe, haben Zugang zu allem. Damals, würde ich sagen, war das ein bisschen anders. Das war eine Hierarchie. Die Starken standen oben, vielleicht die anderen ein bisschen weiter oben. Und der ganz oben stand, das war der Patron. So nannte man ihn damals. Das ist der Herrscher, der weltliche Herrscher. Und unten, umso weiter unten, das ist natürlich ein Gefälle. Und unten stehen dann die Hilfesuchenden. Weil damals war es nicht so, dass man einfach alles bekommt. Klar, auf dem Markt hast du alles zum Leben bekommen und alles, was du brauchst, aber alles, was darüber hinausgeht, das musstest du vielleicht über Beziehungen immer wieder vielleicht fragen, jemand anders, der vielleicht ein bisschen weiter oben steht, kriege ich was, oder der muss dann vielleicht jemand anderen fragen, und irgendwann geht es vielleicht zum Patron und der hat dann eigentlich alles, was man braucht. Also umso weiter unten du bist in der Antike, umso mehr Beziehungen brauchst, umso mehr Hilfe brauchst du, das wir heute eigentlich gar nicht mehr so kennen. Beziehungen sind gut und wichtig, aber damals waren sie lebensnotwendig. Und genau, das ist so der Hintergrund von diesem Begriff Charis, das ist die Zeit damals. Die müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir uns das Wort Gnade, Charis anschauen. Und manchmal hilft es auch, sich das ein bisschen vorzustellen wie eine Mafia. Mafia kennt ihr vielleicht, wer den Film The Party geschaut hat, der weiß, da gibt es eine klare Hierarchie, wie auch in der Antike. Oben ist der Chef, der Patron, und unten sind seine Angestellten, und da gibt es eine klare Hierarchie. Und das braucht's. Und das Wort Charis, meist übersetzt mit Gnade, hat mehrere Bedeutungen, und zwar drei Stück. Die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und zwar die erste ist eigentlich die Begnadigung, das ist die Bereitschaft des Patrons zu helfen. Das ist wahrscheinlich das, was wir am meisten kennen. Das ist die Begnadigung, die Gunst, die wir erfahren. Das zweite kennen wir wahrscheinlich auch. Und zwar ist Charis auch übersetzt, eine Bedeutung, die ganz konkrete Hilfe, die der Patron bietet. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Die Hilfe des Patrons vielleicht so besser. Aber es gibt auch noch eine dritte Bedeutung, und zwar wird es auch übersetzt mit Dank. Gnade mit Dank. Wie passt das zusammen? Und zwar ist damit gemeint eine Reaktion, und zwar nicht von dem Patron diesmal, sondern vom Hilfesuchenden. Also eine Reaktion des Hilfesuchenden. Kürzen wir es ab mit HS, Hilfesuchenden. Das ist vielleicht so ein bisschen ungewohnt. Wie hängt das jetzt mit Gnade zusammen? Eine Reaktion, Dank. Und ja, das wollen wir uns anschauen. Und in der Antike war es nicht so, dass irgendwie nur eins der Fall war, sondern das war immer ganz eng aneinander geknüpft. Nehmen wir nochmal das Bild der Mafia. Da oben steht der Patron. Wenn der Patron Gnade gewähren möchte, also sagt, ich bin dir gnädig, ich möchte dir helfen, ich würde dich unterstützen, dann muss er sich überlegen, möchte ich das wirklich? Weil eigentlich verpflichtet er sich, diesem Hilfesuchenden zu helfen, und er geht eine Verpflichtung ein. Das heißt, er wird Teil seiner Familie, Teil dieser La Familia in diesem Mafia-Film. Der wird Teil davon, er muss ihn unterstützen, vielleicht manchmal sogar finanziell, er gibt ihm Schutz, aber nicht nur der Patron, sondern auch der Hilfesuchende geht eigentlich eine Verpflichtung dadurch ein. Und zwar durch diesen Schutz, durch diese Gnade, die er erfährt, ist er eigentlich verpflichtet, mit Gnade auch zu antworten. Mit Charis antwortet auf Charis. Das ist eigentlich so ein bisschen ein spannendes Prozess. Das ist eigentlich wie ein kleiner Kreislauf, den wir uns gleich noch anschauen werden, wo er verpflichtet ist, dem Patron loyal zu sein, ihm zu danken, ihm Ehre zu erweisen, vielleicht mal ab und zu mal ein Geschenk. Im äußersten Fall kann es sogar bedeuten, dass er für ihn kämpfen muss. Also das ist so ein Kreislauf unter der Gnade. Das möchte ich euch noch mal ein bisschen aufzeigen. Muss ich kurz umbauen. Danke, Leni, für das Klavier übrigens. So. Und zwar der Kreislauf der Charis. Das ist die Gnade. Und oben steht der Patron und unten der Hilfesuchende. Und dann ist es so, wenn der Patron dem hier Gnade gewährt, dann wird er Teil seiner Familie. Er gibt ihm Schutz und Unterstützung. Und so weiter. Das kann ganz vieles beinhalten. Aber der Hilfesuchende ist auch dem Patron auf einmal verpflichtet mit Dank und Ehre, sage ich mal. Das beinhaltet natürlich noch mehr. Das sind so mal die Grundbegriffe. Ups, ja. Und ja, es ist so, also es ist nicht so, dass, also wenn der Patron da sich entscheidet dazu, ihm zu helfen, dann ist es wie ein Kreislauf. Und es ist immer wieder, also es hört nicht mit einem Tag auf, sondern und einmal helfe ich ihm und gut ist, sondern es ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. Ein Tag für Tag eigentlich neu. Und so wie der Patron dem Hilfesuchenden hilft, so hilft uns auch Gott. Das können wir eigentlich mit Gott eigentlich super vergleichen. Und zwar steht auch in der nächsten Stelle, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wenn wir zu Gott kommen, dann wird er uns Gnade gewähren. Aber der Unterschied zu diesem weltlichen Patron, zu Gott, ist, dass nicht Gott einfach wartet, sondern er lädt uns ein. Das ist ein Riesenunterschied. Der Patron wartet und dann überlegt er sich ganz genau, soll ich den jetzt Gnade gewähren lassen oder nicht? Gott, das ist keine Frage. Das Angebot steht schon längst. Und das ist ein Riesenunterschied. Gottes Liebe ist einladend. Welcher weltliche Patron würde einladen? Da würden alle ihn ausnutzen. Aber Gott hat unendliche Gnade. Und die hat kein Ende. Und er geht eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, sondern er lädt sogar seine Feinde ein. Er sagt, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Also es ist nochmal krasser, viel, viel krasser als so ein Patron, als er jemals Gnade gewähren könnte. Aber so ein Kreislauf ist nicht immer so ganz einfach. Das Leben unter der Gnade ist, glaube ich, immer mal wieder herausfordernd. Zum einen sollen wir uns auch beschenken lassen von Gott, oder? Gnade ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Und das kostet uns manchmal auch was, weil Geschenke annehmen, schenken können, glaube ich, die meisten ziemlich gut. Aber annehmen? Und es kostet uns was, und zwar kostet es uns eine Kleinigkeit, das nennt sich Demut. Und das, wenn wir nicht demütig sind, dann kann es diesen Kreislauf ein bisschen gefährden. Und zwar sagt da in der nächsten Stelle, lesen wir das, alle aber, in 1. Petrus 5, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Wieso? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es hängt also stark damit zusammen, ob wir dieses Geschenk auch annehmen können oder sagen, nee, ich brauche das nicht. Dann geht es weiter, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Demut, ja, ist so ein Wort, das so schön klingt, aber eigentlich so viel kostet. Und zwar kostet es unseren Stolz. Stolz, auch vielleicht mit Eitelkeit, Überheblichkeit auch manchmal übersetzt. Und Stolz hört sich manchmal so an, ja, ich bin doch nicht stolz. Aber du kannst es eigentlich prüfen, indem du fragst, kann ich Geschenke annehmen? Kann ich das Geschenk Gottes annehmen oder möchte ich selbstgerecht werden? Bin ich selbstgerecht und sage, nee, ich bin doch so gut, ich lese jeden Tag die Bibel und das ist aus Werken. Und eigentlich Gnade, Demut sagt, ich stelle mich nicht auf meine Werke, sondern auf Gottes Werke. Dietrich Bonhoeffer hat es so gut gesagt, Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas zu schenken lassen. Der Stolze nimmt nur an, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk anzunehmen. Das ist eigentlich das Prinzip, ich verdiene, also ich arbeite genug und ich bekomme meinen Lohn. Das sind wir doch gewohnt, oder? Dieses Prinzip, ich tue was und ich bekomme was. Aber Gottes Gnade, die kostet uns eigentlich nichts. Nur, dass wir demütig werden und dass wir dann aufgrund seiner Werke gerecht werden. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht durch den Glauben. Und wir dürfen dieses Geschenk natürlich auch zurückgeben. Diese Kare mit Karis auch wieder antworten mit Gnade. Und Gott loben. Und es ist ein Leben, das uns herausfordert, diesen Stolz immer wieder abzulegen. Und eine Sache, wie wir diesen Hochmut, diesen Stolz ablegen können, ist, indem wir, das haben wir jetzt eigentlich vorhin schon gelesen, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist eigentlich ein Fokus weg von mir. Ich gebe Gott mein Problem und sage damit, ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Hilfe. Das ist nicht stolz, wenn ich sage, ich brauche dich. Das ist demütig. Ich sage, hey, ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf deine Gnade angewiesen und ich gebe mein Problem wieder Gott. Das ist ein Leben unter der Gnade. Ich lasse mich helfen und kann auch Schwäche zeigen. Und ja, manchmal ist das Leben aus Gnade, vielleicht denkt sich, okay, das mit dem Stolz ist immer wieder ein Thema, aber eigentlich kriege ich das einigermaßen gut hin. Aber da gibt es dann noch ein anderes Problem manchmal. Und zwar gibt es da noch was, was diesen Kreislauf der Gnade immer wieder stören möchte. Und zwar steht es im nächsten Vers vom Petrusbrief: Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist Gottes Gegenspieler, der Teufel, Satan, auch der Durcheinanderbringer, der Ankläger genannt. Und das ist Realität. Er möchte uns versuchen und möchte nicht, dass wir ein Leben unter dieser Gnade leben. Er möchte nicht, dass wir eine Beziehung mit Gott haben und möchte alles daran versuchen, dass wir nicht dieses Leben leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Und das Fiese ist, der Teufel weiß eigentlich ganz gut, wo er ansetzen kann. Er weiß, wo unsere Schwächen sind. Das hat er auch bei Jesus probiert. Und da sind so drei, ich sag mal so, Grundmuster entstanden, wo er ansetzt. Einmal hinterfragt er vielleicht deine Identität. Fragt, hey, bist du wirklich ein Kind Gottes? Bist du dir sicher, dass es Gott auch so gemeint hat? Ich glaube, Gott meint es doch gar nicht gut mit dir. Du? Nö. Da, das ist fies, oder? Aber was auch fies ist, und das tut uns wahrscheinlich am meisten herausfordern, ist unsere Leistung. Wir definieren uns manchmal über die Leistung. Und dann kommt vielleicht noch so ein Satz, du, was kannst du eigentlich? Also, so wie du jetzt bist, so kannst du doch Gott nicht gefallen, oder? Na, ich glaube, da musst du ein bisschen mehr bringen. Da musst du ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr in den Gottesdienst kommen, mehr einbringen, noch mehr spenden, etc. Wenn wir aber so anfangen zu denken, dann werden wir selbstgerecht. Das ist nicht ein Leben aus Gnade. Und das Letzte ist eigentlich, dass der Teufel unseren Status anklagt. Sagt, du, also glaub, ein Leben ohne Gott wäre für dich viel einfacher. Du bist nicht beliebt, du wirst vielleicht manchmal ausgelacht für das, warum du glaubst und so weiter. Ich glaube, da weiß der Teufel ganz gut, wo er ansetzen kann. Und sein Ziel ist, dass wir wirklich nicht mehr diese Gnade leben, aus dieser Gnade heraus leben. Und ich glaube, dass es das Entscheidendste ist in diesem ganzen Prozess der Gnade, auch wenn diese Versuchungen kommen, wir uns mit unserem Stolz zu kämpfen haben, dass wir uns auf Christus stellen, dass wir in Christus bleiben. Das bedeutet also nicht nach dem Motto, ich bin Christ, so, und ich schaffe das jetzt, sondern nein, ich bin in Christus. Und aus dem heraus folgen meine Taten, folgen meine Einstellungen etc. Ich bin in Christus. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Darauf dürfen wir uns stellen, weil Jesus hat es vollbracht. Sein Werk ist vollkommen und durch ihn dürfen wir gerecht sein, dürfen wir gerecht vor Gott treten. Und ich möchte mit euch ein kleines Spiel spielen. Ich mag Spiele, wie ihr wisst. Und das ist ein kleines Spiel, ich werde gleich in die Rolle des Anklägers schlüpfen und euch ein bisschen probieren zu versuchen, okay? Und dann habt ihr den Auftrag, laut und stark, immer nach so einer kleinen Versuchung, mit diesem Satz zu antworten. Ich aber bin in Christus. Das dürft ihr dann lautstark gemeinsam herausproklamieren, okay? Habt ihr verstanden? Okay, dann probieren wir es mal. Du. Wer bist du denn, dass du denkst, dass du ein Kind Gottes bist? Schau doch dein Leben an, das passt doch vorne und hinten nicht. Also, so wie es jetzt geht, glaube ich doch nicht, dass Gott Interesse an dir hat. Der schläft doch, der macht seine Augen nicht auf dir. Es ist völlig egal, wie es dir geht. Dein Leben wäre doch so viel besser, so viel einfacher ohne Gott. Lass es doch einfach mit dem Glauben. Das ist doch nur was für ganz besonders Fromme. Also Gottes Liebe ist schon groß, aber dass es für dich reicht, meinst du wirklich, dass Gott dich liebt, so wie du bist? Also wenn dich Gott lieben sollte, okay, aber ich glaube, dann muss schon noch ein bisschen mehr folgen, oder? Dann muss ein bisschen mehr Bibel lesen, Herr. Also streng dich ein bisschen mehr an, dann wird es vielleicht reichen. Okay, ich gehe wieder raus aus der Rolle des Anklägers. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden, dass wir in Versuchungen nicht immer probieren zu diskutieren, ein bisschen spielen auch mit dieser Versuchung, sondern eigentlich uns nur auf das berufen, dass wir in Christus sind, dass wir seine Kinder sind, dass Gott uns liebt. Und das dürfen wir uns, sollen wir uns stellen. Wir dürfen dieses Geschenk der Gnade annehmen. Und wir dürfen auch wir sollen auch dieses Geschenk dann wieder zurückgeben. Wir dürfen ihm Gott loyal sein, ihm Ehre erweisen und ihm danken. Das ist ein Leben unter der Gnade. Und wir wollen gleich auch genau das machen. Wir wollen vor den Gnadenthron Gottes treten. Dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir wollen gleich eine Zeit des Lobpreises haben. Die Band kann schon mal vorkommen und sich parat machen, so gut es hier geht. Und wir wollen ja das wirklich proklamieren und auch sagen, Gott, deine Gnade ist genug. Nicht ich, nicht meine Werke, sondern dein Werk hat es schon längst vollbracht. Und wir wollen wirklich in dieses Dank, in diesen Lob eintauchen, weil das Entscheidende ist nicht, dass wir es gut machen, sondern die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Das haben wir vorhin schon gesungen. Deine Gnade hört nie auf. Groß ist seine Treue. Könntest du schon nach hinten schieben? Und ja, ich möchte noch für uns beten und dann geht's weiter mit Lobpreis. Jesus, danke für dein Geschenk, deine unverdiente Gunst an uns, dass wir einfach vor dich treten dürfen und Gnade erfahren dürfen. Danke, dass du unsere Schuld vergibst, dass du uns kennst und dass du uns einfach liebst, so wie wir sind. Und wir wollen dir die Ehre erweisen, du großer Gott. Und ja, wir wollen dir unser Leben auch hinlegen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir deine Kinder sein, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen. Segne du uns. Amen.